Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
In Deutschland versucht man ein halbes Jahr nach der Flut im letzten Sommer, daraus die richtigen Lehren zu ziehen, wie man sich vor Hochwasser schützt. Dabei könnte man sich Expertise aus den Niederlanden holen, die damit Erfahrung haben und wirklich wissen, worauf es ankommt.
Wir raken an der Grenze von in hoeverre
wir. Wir stoßen an die Grenzen dessen, wie viel wir die Natur beeinflussen und manipulieren können. Man muss dem Wasser also Raum geben. Denn wenn man ihm keinen gibt, nimmt es sich selbst Raum. Und das ist vielleicht die größte mentale Veränderung in unseren Köpfen.
Mentale Umschlag in unser Hoofd.
Eins noch finden unsere Nachbarn genauso wichtig: nämlich, dass der Schutz vor dem Wasser nicht zum Spielball der Politik gemacht werden darf. Ich bin Margarete Wohlan und damit der Hochwasserschutz nicht von Haushaltskürzungen betroffen wird oder die Beliebtheitswerte von Politikern und Politikerinnen untergräbt, gibt es in den Niederlanden die Watershappen. Mein Kollege Martin Hahn, der in den Niederlanden lebt, hat sich diese nationale Institution angeschaut.
Hi.
Das ist es.
Rogier van der Sande steht in der Sonne und zeigt auf einen seiner Lieblingsorte. Eine Pumpstation an der niederländischen Küste.
Wir sind hier in Katwijk am Ende des Rheins. Weiter hinten mündet der Rhein ins Meer. Dazwischen sitzt ein Damm und diese Pumpstation hier. Die sorgt dafür, dass wir das Wasser in die Nordsee pumpen können.
Van der Sande ist nicht einfach irgendein Fan des niederländischen Wassermanagements.
Ich bin Dijkgraaf von het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Rogier van der Sande ist Deichgraf, also Vorsitzender einer regionalen Wasserbehörde. Er ist verantwortlich für das Gebiet Rheinland und damit dafür, dass von Haarlem bis Gouda alles trocken bleibt und das Wasser da fließt, wo es soll. 21 dieser Behörden gibt es heute in den Niederlanden, sogenannte Watersrappen. Die ältesten unter ihnen heißen Hoogheemraadschap und Rheinland ist die älteste. Wenn Rogier van der Sande zu einem historischen Exkurs ausholt, fallen Namen wie Kaiser Friedrich Barbarossa und Willem II. Bis ins 12. Jahrhundert geht die Geschichte der Wasserbehörde zurück. Damit ist sie älter als die Niederlande.
Und das hier ist die größte Pumpstation im Rheinland.
Wir treten ein. Instinktiv legt man die Hände über die Ohren und erwartet Lärm. Aber dann Stille.
Ja, sie drehen nicht.
Die Motoren laufen jetzt nicht. Das ist nicht immer nötig. Jetzt warten wir, bis sie wieder gebraucht werden. Und wir versuchen auch, die natürlichen Gezeiten zu nutzen. Bei Ebbe ist es einfacher, das Wasser abzulassen als bei Flut. Aber wir können auch bei Flut pumpen, wenn es nötig ist.
Die Halle ist riesig. Eigentlich zu groß für die heutigen Anlagen.
Das ist ooit gebaut.
Früher gab es hier ein Dampfpumpwerk, dann ein Dieselpumpwerk und jetzt stehen hier 4 Elektromotoren. Wir haben also auf grüne Energie umgestellt.
Wasserbehörden wie die Hoogheemraadschap Rheinland sind aber nicht nur alt. Sie erfüllen bis heute lebenserhaltende Maßnahmen für die Niederlande. Entsprechend überlässt man hier nichts dem Zufall. Der Deichgraf zeigt auf einen Computerturm hinter verschlossenen Türen.
Das ist die Prozessautomatisierung. Diese Computer werden von der Zentrale in Leiden ausgesteuert. Aber wenn die Internetverbindung unterbrochen wird, können wir die Computer immer noch von hier aus steuern. Oder wenn wir von Hackern angegriffen werden, dann können wir alle Stecker ziehen und immer noch alles von Hand ein- und ausschalten.
Das Pumpwerk hier ist so wichtig, dass es auch für die Elektromotoren eine Notlösung gibt. Fällt durch Überschwemmungen der Strom aus, stehen noch Dieselmotoren bereit. Die springen dann an, pumpen das Wasser von der Flussseite ins Meer und verhindern so eine Katastrophe.
Wir verlassen uns nicht nur auf die neue Technologie, sondern auch auf die alte. Und die Schleuse, die weiter unten am Meer liegt, können wir immer noch von Hand öffnen und schließen. Wir müssen es nicht, aber wir können es, wenn wir es müssen.
Die Wasserbehörden sind eigentlich die Conditio sine qua non für die Existenz der Niederlande,
sagt Petra van Damme.
Het land moet permanent uitgepompt worden.
Das Land muss dauerhaft abgepumpt werden. Wenn die Wasserbehörden morgen nicht mehr arbeiten würden, ständen innerhalb einer Woche viele Häuser unter Wasser. Vor allem in den Vororten der Großstädte. Die liegen 2 bis 4 und manchmal schon 6 Meter unter dem Meeresspiegel, weil sie sich am Boden eines Torfmoors befinden. Die wurden früher abgepumpt und sind dann weiter abgesackt.
Ausgepumpt ist und daarna auch ein bisschen verder ingezakt ist.
Van Damme ist Professorin an der Freien Universität in Amsterdam. Sie lehrt hier Umwelt- und Wassergeschichte. Kaum jemand kennt die Aufgaben und die Geschichte der Watersrappen so gut wie sie. Van Damme führt das Gespräch an dieser Stelle auf Deutsch weiter.
Es gab immer mehr Wasserbehörden und so um 1900 gab es mehr als 2000. Und jetzt gibt es 21. Also die Kleine und die Große sind fusioniert und die Große haben die Kleine aufgegessen. Das hat dann wieder damit zu tun, dass das jetzt technisch auch möglich ist.
Früher wurde für die Landgewinnung und für die Instandhaltung der Kanäle viel Personal gebraucht. Deswegen organisierten sich die Bauern lokal in Watersrappen. Fast jeder Polder hatte seine eigene.
Die Bauern haben den Schlamm aus den Kanälen geschöpft und die Wasserpflanzen weggeschnitten. Das mussten sie jedes Jahr machen. Das machen wir noch immer jedes Jahr. Die Wasserbehörden kommen jedes Jahr bei jedem kleinen Kanal, um die zu reinigen. Weil die so ein Zuwachsen, der Holland ist noch immer ein Moor.
Aber bald ersetzten Maschinen die Handarbeit. Schleusen, Windmühlen, Pumpen, erst betrieben mit Dampf, dann mit Kohle, Öl und Gas. All diese Entwicklungen führten dazu, dass die kleinen Watersrappen in den größeren aufgingen. Mit der Industrialisierung bekamen die Wasserbehörden im 19. Jahrhundert sogar eine neue Aufgabe.
Viele Bauern sind in die Stadt gezogen, um zu arbeiten in der Industrie. Das heißt, die Städte sind gewaltig gewachsen und die haben immer mehr Schmutzwasser produziert, einfach aus den Häusern heraus, aus dem Klo eigentlich.
All das landete ungeklärt in den Kanälen, Seen und Flüssen, sagt die Historikerin.
Und dann Ende des, so um 1900, hat man angefangen zu sagen, ja, das geht so natürlich nicht. Das wird ein großes stinkendes Gewässer. Und dann hat man angefangen mit Kläranlagen bauen. Aber es hat noch bis 1972 gedauert, bis die Wasserbehörden offiziell die Aufgaben bekommen haben, um das Wasser von den Städten zu reinigen.
Und seitdem sind die Behörden nicht nur für die Wassermenge, sondern auch für die Wasserqualität zuständig. Zum Beispiel hier in den Kanälen der idyllischen Universitätsstadt Leiden. Millionen von Menschen wurden so zu neuen Kunden der Watersrappen und auch zur größten Einkommensquelle. Denn eine Sache hat sich bis heute nicht verändert. Die Behörden erheben ihre eigene Steuer. Deichgraf Rogier van der Sande noch einmal.
So
kann jede Wasserbehörde genau berechnen, was sie tun muss und was sie an Steuern dafür einnehmen muss. Dann wissen die Einwohner auch genau, wofür sie zahlen.
Wer Steuern zahlt, darf übrigens auch wählen. Alle 4 Jahre werden die Bewohnerinnen und Bewohner aufgerufen, den Verwaltungsrat ihrer regionalen Wasserbehörde zu wählen.
2023 gibt es neue Wahlen.
Viele Niederländer halten die Arbeit der Wasserbehörden, genauso wie Polizei und Feuerwehr, aber für sehr selbstverständlich. Und damit auch genügend Menschen ihre Stimme abgeben, hat man die Wasserwahlen deswegen mit den Provinzwahlen zusammengelegt. Gelegentlich wird auch diskutiert, die Aufgaben der Watersrappen zu zentralisieren und zum Beispiel mit dem Ministerium für Wasserwirtschaft zusammenzulegen. Die Steuer würde dann auf staatlicher Ebene eingenommen und verteilt. Behördenchef Van der Sande hält das aber für keine gute Idee. Er hätte Angst, dass bei Haushaltskürzungen dann nicht genug Geld bei den Watersrappen ankommt.
Dann kann man die Deiche nicht auf einer sicheren Höhe halten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir für unsere Aufgaben, das Säubern des Wassers und das Schützen des Landes, auch genügend Geld aufbringen können.
Die Wasserverwaltung sei zu wichtig, um sie zum Spielball der Politik zu machen.
Die Deiche müssen sicher sein. Und man kann einen Deich nicht zu 80% oder 90% sicher machen. Der muss 100% sicher sein. Und das muss man zu 100% finanzieren können.
Historikerin Petra van Damme hört deswegen von vielen Leuten:
Diese Wasserbehörden sind semi-unabhängig. Bitten lassen wir das so. Das ist ein großes Argument.
12.000 Menschen, Watersrappers, arbeiten heute für die niederländischen Wasserbehörden. Allein Rogier van der Sandes Behörde Rheinland hat 900 Mitarbeiter, so wie Ron Fredendaun.
25 Jahre arbeite ich hier.
Fredendaun, kurz und kräftig, sonnengegerbtes Gesicht, ist der Leiter der Pumpstation in Katwijk.
Wo sitzen Sie normalerweise, wenn Sie hier arbeiten?
Hier? Da? Ja, da.
Fredendauns Arbeitsplatz ist ein Glaskasten im Pumpwerk mit schöner Aussicht Richtung Fluss. In einer Ecke ist ein Touchscreen montiert.
Wir haben hier einen Bedienungscomputer. Damit kann ich die Maschinen starten und abschalten.
Ja, was noch mehr? Alles.
Später beim Mittagessen erzählt Fredendauns Chef van der Sande, viele Waterschrappers würden vor Freude in die Hände klatschen, wenn es regnet. Denn dann steigen die Wasserpegel und die Pumpen können angeworfen werden. Fredendaun wirkt wie jemand, der sich über Regen freuen würde. Aber heute bleibt alles trocken und die Pumpen still. Sollte es nötig sein, würde der Computer die Maschinen anwerfen. Vieles hier läuft automatisch.
Es sind viel mehr Software und Computer im Spiel. Früher mit den Dieselmotoren war das mehr Arbeit mit den Händen. Jetzt wird mehr mit Computern gearbeitet.
Fredendaun hat deswegen mittlerweile viele Kollegen mit IT-Wissen.
Wir waren etwas mehr von der mechanischen Seite und die Leute waren dann etwas mehr von der Computerseite.
Aber nicht nur in den Pumpwerken wird die Arbeit der Wasserbehörden digital unterstützt, erzählt Historikerin Petra van Damm.
Das Letzte ist, dass die Deiche überwachen mit einer Drohne. Damit kann man Karten machen, Übersichten. Das ist sozusagen das Neueste.
Dazu kommt, dass das ganze Land mit Sensoren überwacht wird.
Jedes Wasser hat einen Sensor, meistens auf verschiedene Stellen. Und dann in einem zentralen Lokal wird das alles auf Computer gezeigt, welches Wasser niedrig ist und welches Wasser hoch ist. Und man kann auch die Schmutzigkeit beurteilen.
Auch Rogier van der Sandes Wasserbehörde Rheinland behält so alles im Blick. Der Deichgraf steigt ins Auto. Es geht nach Leiden. Hier laufen alle Wasserdaten in der Zentrale zusammen.
Ja. Und alle Informationen kommt es hier zusammen.
Hier kommen alle Informationen zusammen. Von allen Schleusen und Pumpen, alle Wasserstände. Und das kombinieren wir dann mit den Wettervorhersagen.
Mit den Wasserständen kombiniere ich das mit dem Wetterbericht.
Jeder Arbeitsplatz ist mit 6 Bildschirmen ausgerüstet. Hier blinken Daten der Wassersysteme und Wasseraufbereitung. 2 große TV-Bildschirme an der Wand zeigen Wetterdaten, Wasserpegel und einen Graph mit einer grünen Linie.
Und die grüne Linie ist unsere Norm.
Die grüne Linie ist unsere Norm, wie es sein sollte. In diesem Bereich müssen wir versuchen zu bleiben. Liegen wir zu weit drüber, läuft das Wasser über. Liegen wir zu weit drunter, kann das bedeuten, dass die Deiche nicht feucht genug sind und anfällig werden.
Zu wenig nass sein und dus kwetsbar werden.
Denn nicht nur zu viel Wasser kann gefährlich werden, sondern auch zu wenig. Trocknen die Deiche aus, können Risse entstehen. Der Klimawandel und extreme Wetterereignisse, Dürreperioden genauso wie Starkregen, stellen die Waterschrappen zunehmend vor neue Herausforderungen.
Wir stoßen an die Grenzen dessen, wie viel wir die Natur beeinflussen und manipulieren können. Man muss dem Wasser also Raum geben. Denn wenn man ihm keinen gibt, nimmt es sich selbst Raum. Und das ist vielleicht die größte mentale Veränderung in unseren Köpfen.
Mentale Umschlag in unser Hoofd.
Die Deiche entlang den Flüssen sind schon mehrere Male erhöht worden. Ich bin oft auf den Deichen in meiner Freizeit. Und da siehst du auch, dass die Häuser hinter dem Deich, fast in den Deich verschwunden sind, weil der Deich ist hochgewachsen auf der einen Seite und die Hälfte vom Haus ist in den Deich verschwunden.
Auch die Deiche um das Eiselmeer, eins der größten Wasserreservoirs des Landes, wurden in der Vergangenheit schon einmal erhöht, erinnert sich Petra van Damm.
Das könnte man nochmal machen. Aber da gibt es natürlich auch wieder ein Ende. Denn sonst werden die Niederlande ganz eingeschlossen von Riesenmauern.
Stattdessen schaffen Rogier van der Sande und Kollegen mehr Platz für Flüsse und Regenwasser, zum Beispiel im neuen Driemannspolder.
Ein Gebiet zwischen Den Haag und Zoetermeer im Süden von Rheinland.
Ein Gebiet zwischen Den Haag und Zoetermeer im südlichen Rheinland. Die Fläche von 350 Hektar ist als Naturschutzgebiet und Erholungsgebiet ausgewiesen. Aber wenn es zu viel Wasser gibt, können wir das Gebiet mit überschüssigem Wasser auffüllen. Wir kombinieren also 3 Dinge: Natur, Erholung und Wassersicherheit. Das ist die Zukunft.
Extrem Wasser. Dus doen we 3 dingen: natuur, recreatie en waterveiligheid. Dus dat is de toekomst.
Doch die Zukunft sieht nicht rosig aus. Nicht nur Hitzewellen und extreme Regenfälle kommen immer häufiger vor, auch der Meeresspiegel steigt. Niederländische Wissenschaftler denken mittlerweile über gigantische Dämme in der Nordsee nach, aber auch ein geordneter Rückzug gen Osten, gen Deutschland, wird als Möglichkeit diskutiert. Aber bis es soweit ist, halten die Watersrappers weiter die Stellung. In Katwijk klatscht Ron Vredendaun jetzt wahrscheinlich in die Hände und wirft die Pumpen an.
Dass man sich so über Regen freuen kann. Wie sehen das die Menschen im Mississippi-Delta, das auch unter Überschwemmungen und Tornados leidet? Dazu bin ich verbunden mit unserer Korrespondentin in Washington, Claudia Saare. Frau Saare, Sie haben im vergangenen Sommer ein langes Feature gemacht aus dem Mississippi-Delta, wo Wasser, auch bedingt durch die vielen Hurricanes, das Leben der Menschen bedroht. Wie versucht man sich dort dagegen zu wappnen?
Also bislang versuchte man sich natürlich mit den klassischen Hochwasserschutzmaßnahmen zu wappnen. Das nennt sich hier Gray Infrastructure, also das alles, was vom Menschen gebaut wurde. Also zum einen sind das zum Beispiel Deiche und Wälle. Zum Beispiel die Stadt New Orleans ist von diesen Deichen und Wällen, also sogenannten Seawalls, umgeben. Und trotzdem soll die Stadt in spätestens 50 Jahren unter Wasser stehen. Und das liegt zum einen natürlich daran, dass die Stadt eben unter dem Meeresspiegel liegt. Und zum anderen liegt es auch daran, dass eben die schützenden, vorgelagerten Düneninseln und auch die Sümpfe immer weiter austrocknen und eben durch die steigenden Meeresspiegel immer mehr und mehr verschwinden. Und zum anderen im Mississippi-Delta, das ist südlich von New Orleans, gibt es natürlich riesige Schleusen und Abpumpstationen, mit denen das Wasser bei Überflutung abgepumpt wird. Aber auch da gibt es natürlich Probleme, denn wenn Wasser abgepumpt wird, dann verhindert man dadurch auch die natürliche Überflutung und die Sedimentablagerung. Dadurch werden dem Boden Nährstoffe entzogen. Das wiederum führt dazu, dass Bäume absterben und dadurch wird natürlich das Land porös und ist immer mehr und mehr anfällig für Stürme.
Die Probleme scheinen überall ähnlich zu sein. Wir haben gerade in dem Beitrag über die Niederlande gehört, dass genau das auch das Problem ist. Und dort hat man eine der Konsequenzen gezogen, dass man sagte, man muss dem Wasser mehr Raum geben, also sich zurückziehen von der Küste, mehr ins Landesinnere gehen. Wird das diskutiert, auch im Mississippi-Delta?
Auf jeden Fall. Auch hier haben natürlich Wissenschaftler und Behörden entdeckt, dass man dem Wasser mehr Raum geben muss, wie sie das eben ausdrückten. Vor allem natürlich nicht nur angesichts der häufiger werdenden Stürme, sondern eben auch der steigenden Meeresspiegel. Man muss lernen, sozusagen mit den Wassermassen zu leben. Und zum einen tut man das dort unten in Louisiana, dass man tatsächlich darauf schon reagiert hat und Menschen, die auf diesen Barrier Islands, das sind Düneninseln dort im Delta, leben, dass man dort anfängt, diese Menschen umzusiedeln. Das heißt, sie ziehen weiter ins Landesinnere. Also das ist zum Beispiel schon so auf der Düneninsel Grand Isle, ganz unten im Süden von Golf von Mexiko. Die wurde jetzt auch zuletzt bei dem Hurricane Ida wieder komplett zerstört. Also dort ziehen die Menschen um. Und dann auf der anderen Isle de Saint-Charles, da wohnen Indigene. Und auch dort sind schon viele Familien umgezogen worden, muss man sagen. Denn diese Menschen wollen natürlich nicht gerne gehen. Aber um ihre Sicherheit zu gewährleisten, wird ihnen dann doch nahegelegt, diese Inseln, die eben regelmäßig überflutet werden, dann doch zu verlassen.
Frau Saare, wie wird das dann eigentlich in den USA finanziert, so ein Hochwasserschutz? Wird das per Steuer gemacht? Gibt es da private Stiftungen, die sich dafür engagieren oder auch Universitäten?
Also es ist natürlich wie überall ein großer Mix. Zum einen kommt natürlich viel aus staatlichen Mitteln. Also hier ist ja die große Katastrophenschutzbehörde, die FEMA, eine staatliche Behörde, die zu 100% aus Staatsgeldern finanziert wird, die immer einspringt. Vor allem, wenn zum Beispiel dann auch ein Hurricane stattgefunden hat mit Hilfsgeldern, dann haben natürlich die ganzen Bundesstaaten ihre eigenen Organisationen, lokale und regionale Organisationen, auch ihre eigenen Disaster Relief Agencies. Agencies. Und die dritte Säule sind dann tatsächlich private Stiftungen. Also zum Beispiel haben hier Banken oder auch große Unternehmen, die sich dann auch eben manchmal vor allem in diesen Regionen dann für Hochwasserschutzmaßnahmen einsetzen. Aber ich würde sagen, dass das meiste kommt tatsächlich von der Regierung. Jetzt gerade hatten wir ja hier auch das Infrastructure Bill, das die beiden Regierungen verabschiedet hat. Und darin waren eben auch sehr, sehr viele Mittel vorgesehen, um die Küsten hier in den USA besser vor Stürmen und vor Hochwasser zu schützen.
Würden Sie denn sagen, Frau Saare, dass der Schutz vor extremen Wetterkatastrophen wie Dürre oder auch Überschwemmungen, Tornados, dass das im Laufe der Zeit wichtiger geworden ist, auch in den Augen der Bevölkerung? Hat das eine Entwicklung gegeben oder war das gleich wichtig schon immer, gerade wo die Menschen vor den Wetterkatastrophen halt sich schützen müssen?
Also natürlich durch die Zunahme der Häufigkeit dieser Wetterextreme ist das natürlich den Menschen durchaus vor Augen geführt worden. Nie hatten wir schlimmere Feuer als in den letzten 2-3 Jahren, vor allem im Westen, in Kalifornien. Nie hatten wir eine schlimmere Dürre, auch im Westteil dieses Landes. Auch so viele Hurricanes hat es nicht gegeben wie in den letzten, würde ich mal sagen, 15 Jahren, beginnt mit Hurricane Katrina im Jahr 2005. Natürlich wird das den Menschen vor Augen geführt, wie schlimm die Situation ist und natürlich auch der Politik. Und trotzdem muss ich sagen, gibt es in diesem Land, in bestimmten Bundesstaaten, auch Louisiana ist eins davon, Menschen, die den Klimawandel immer noch leugnen. Der Staat wird ja republikanisch regiert und natürlich ist dann auch dementsprechend die Bundesstaatenregierung nicht so hinterher, diese Umweltschutzmaßnahmen auch umzusetzen. Natürlich gibt es sie, denn es gibt immer wieder auch lokale Gruppen, die darauf achten, dass das auch passiert, aber vielleicht nicht in dem Maße, wie es vielleicht erforderlich wäre. Und dann besteht natürlich auch noch das Problem hier, wenn es um die Bundesregierung geht, dass natürlich die möglicherweise jetzt in 3 Jahren wieder wechselt. Das heißt also von einem Demokraten zu einem Republikaner. Das heißt all das, um das die beiden Regierungen sich jetzt bemüht an Umweltschutzmaßnahmen, sozusagen landesweit, das könnte dann schon wieder hinfällig sein. Denn die nächste Regierung wird möglicherweise alles wieder zurückdrehen, was jetzt gerade erst mühsam etabliert wurde.
Unsere USA-Korrespondentin Claudia Saare über den Kampf der Menschen gegen extreme Wetterlagen und den Verlust ihrer Heimat. Im Podcast der Weltzeit morgen geht es um Landraub in Brasilien. Genauer, wie Bolsonaro Politik gegen Indigene macht. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.